HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Unser Gast heute am Sonntag gibt dem Wort Krabbelgruppe, glaube ich, eine ganz neue Bedeutung. Ich freue mich auf Christina Gretz. Sie hat zu tun mit wunderbaren kleinen Tieren, die eine ganz fantastische Struktur haben in ihrem Nest. Die meisten von uns werden es wahrscheinlich Hügel nennen. Sie hat zu tun mit Ameisen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Natürlich nicht nur. In ihrem Leben spielen auch andere Dinge eine Rolle. Ihr Unternehmen, ihre Kinder, ihre Familie, Freunde. Aber heute reden wir über ihre Tätigkeit als Ameisenumsiedlerin. Was ist eine Ameise?
Eine Ameise ist ein winzig kleines Tier, was alleine nicht überleben kann, weil zu einer Ameise gehört immer das ganze Volk. Also wenn wir Ameisen sehen, dann wissen wir eigentlich immer, dass da ein ganzes Volk dazugehört. Das sind Insekten, staatenbildende Insekten, also die ein Sozialleben und die sehr interessant und sehr wichtig für das Ökosystem Wald sind.
Das heißt, eine Single-Ameise gibt es gar nicht?
Gibt es nicht, nein.
Wenn man eine alleine rumlaufen sieht, ist die dann, beim Fuchs würde man vielleicht sagen, der hat Tollwut oder was ist da schiefgelaufen? Ist die dann nur falsch abgebogen?
Entweder ist sie auf der Suche nach Futter, auf der Suche nach einem neuen Platz für das Volk oder aber sie hat sich verirrt und ist dem Untergang geweiht, weil eine einzelne Ameise kann nicht überleben.
Sie sind Biologin, Sie kennen sich natürlich aus mit Insekten und sind fasziniert von dieser Art der Tiere. Andere mögen ja gerne Tiere mit Fell oder sonstigen. Sie sind fasziniert von Insekten. Warum?
Ich würde es gar nicht so auf die Insekten reduzieren, weil ich bin eigentlich fasziniert von allen Lebewesen. Und das ist mir nochmal durch die Ameisen ein bisschen bewusster geworden. Ich bin eigentlich Botanikerin und am Anfang waren nur die Pflanzen für mich ganz besondere und schöne Lebewesen. Und durch die Arbeit mit den Ameisen ist mir nochmal sehr deutlich bewusst geworden, wie viel Spannendes, Tolles, Wunderbares wir auch bei Tieren sehen und finden können. Und das hat nochmal so meinen Blick auf die ganze Natur nochmal ein bisschen verändert.
Und wir werden heute von Ihrem großen Blick die Lupe anlegen auf Ihr Spezialgebiet. Und als Botanikerin ist es natürlich auch schön, wenn man der eigenen Tochter den Namen Flora gibt, ne?
Genau.
Jetzt bin ich vielleicht an die 18 Mal in meinem Leben umgezogen. Wenn ein Ameisenhaufen umzieht, was ist dann anders? Braucht man auch eine Absperrung an der Straße? Braucht man Umzugskartons?
So ähnlich ist das, genau. Also wenn wir an der Straße umsiedeln, also wenn das Ameisennest sich an der Straße befindet, brauchen wir tatsächlich eine Absperrung an der Straße, weil wir arbeiten ja im Gefahrenbereich. Also auch das gibt es bei Ameisenumsiedlung. Ganze Spuren von Autobahnen müssen manchmal dafür gesperrt werden. Besonders witzig ist das dann, wenn gerade Urlaubsverkehr ist.
Oh.
Genau, aber natürlich haben wir auch.
Dann haben die im Stau auf jeden Fall was Spannendes zu gucken.
Genau, das gab es auch schon, dass die Leute uns da schön begleitet haben. Ja, tatsächlich haben wir sowas Ähnliches wie Umzugskartons. Bei uns sind das aber Papiertüten oder auch mal eine Decke, wo man dann diesen Stuppen, der in der Mitte ist, also diesen alten Baumstamm einwickelt. Also wir haben auch ganz viel Equipment, was wir brauchen, um die Tiere umzusiedeln.
Liebe Christina Gretz, ich merke schon, wir haben einiges zu besprechen an diesem Sonntagmorgen im HR3 Sonntagstalk. Ich bin fasziniert von diesem Thema und ich habe mich wirklich sehr auf Sie gefreut. Und ich hoffe, unseren HR3 Hörern und Hörerinnen geht es genauso. Wir beamen uns gleich in die zweite Runde. Schön, dass Sie da sind. Mein Gast heute an diesem Sonntagmorgen lebt in der Niederlausitz, ist zertifizierte Ameisenumsiedlerin. Und wer sowas kennt, der weiß natürlich, bei diesen Tieren, da braucht man keine Kisten, sondern Tüten, um so ein Ameisennest von A nach B zu transportieren. Warum man das macht, das weiß auch die Ameisenumsiedlerin. Eine Frau mit sehr viel Energie. Sie haben Biologie studiert und wir werfen eben heute einen Blick auf die Ameisen. Wenn wir auf uns Menschen schauen, ist ja ein großes gesellschaftspolitisches Thema momentan die Wohnungsnot. Kennen Ameisen sowas eigentlich auch?
Ja, weil die Habitate werden immer geringer, wo Ameisen leben können. Oder aber auch, die werden zerstört, also durch Baumaßnahmen. Also wenn natürlich jetzt ein Solarpark gebaut werden soll oder auch die Autobahn verbreitert werden muss, dann muss natürlich ein Stück Wald abgeholzt werden zum Beispiel.
Und ein Habitat ist so der Lebensraum.
Der Lebensraum der Ameisen, genau. Also dort, wo sie leben können, wo sie genug Futter finden, wo sie ihr Nest bauen können, das ist ihr Lebensraum und der wird natürlich zerstört durch die Raumansprüche des Menschen. Mhm. Und deshalb kennen die Ameisen das auch sowas wie Wohnungsnot.
Was braucht denn eine Ameise, um sich wohlzufühlen, beziehungsweise ein ganzes Ameisenvolk? Es gibt ja weltweit ganz unterschiedliche Ameisenarten. Mhm. Was brauchen die bei uns in Deutschland?
bei uns in Deutschland gibt es auch über 100 Ameisenarten. Die haben also auch ganz unterschiedliche Lebensräume. Viele haben ja auch so eine Wegeameisen zum Beispiel im Garten. Aber die großen Waldameisen mit diesen großen schönen Hügeln, die wir dann auch umsiedeln, die brauchen also erstmal einen schönen sonnigen Standort, wo sie ihr Nest bauen können, wo vielleicht im Untergrund ein bisschen frisch oder feucht ist, damit sie auch Anschluss an Feuchtigkeit haben.
Warum mögen die denn Sonne?
Weil die Temperatur im Nest regulieren über die Sonneneinstrahlung. Aha. Also sie brauchen eine relativ hohe Nesttemperatur, damit sich die Brut, die Nachkommen entwickeln können. Und das regulieren die über die Sonneneinstrahlung. Und das wiederum verändert die Form der Nestkuppel. Also zum Beispiel Nester, die sehr beschattet liegen, das gibt es auch. Also die mitten im Wald, die sind höher, weil die dann die Oberfläche höher ist und die Sonneneinstrahlung dann stärker ist. Also da ist mehr Wärme da, die eingefangen wird. Während Nester, die direkt in der Sonne sind, ganz oft sehr flach sind. Dann wird die Oberfläche verkleinert, damit es nicht so warm wird an der Oberfläche.
Also oben warm, unten feucht.
Genau, das brauchen sie. Und sie brauchen in der Nähe Futterbäume, nennen wir die. Also das sind Bäume, auf denen Läuse leben. Ihre bevorzugte Nahrungsquelle ist der Honigtau von den Läusen. Das sind die Ausscheidung der Läuse.
Sie merken schon, liebe Hörer und Hörerinnen, hier sitzt eine absolute Expertin für die Tiere, die wir vielleicht vom Balkon oder wie Sie sagen, von der Terrasse kennen. Wir reden über Ameisen heute an diesem Sonntag. Aber wir reden eben nicht über diese kleine Schwarze, die bei mir immer übers Geländer im dritten Stock läuft, sondern über die große Waldameise. Warum werden Ameisen eigentlich umgesiedelt?
Also die Ameisen, die wir umsiedeln, sind ja die Waldameisen. Die sind alle geschützt. Also die sind schon sehr lange geschützt.
Nur hier in unserem Land oder auch europaweit?
Die sind auch in anderen europäischen Staaten geschützt, weil man sehr zeitig erkannt hat, wie wichtig Waldameisen für den Wald an sich sind, weil sie zum Beispiel die Forstschädlinge, also Forstschädlinge sind ja Raupen, die ganze Bäume kahl fressen können, weil die wirklich in Schach halten können und die als Nahrungsquelle
nutzen.
Ich
habe zwei so zu Hause wohnen, die essen immer den Kühlschrank leer.
Dagegen gibt es noch keine Ameisen. Also schon im Jahr 1792 gibt es erste urkundliche Erwähnung, dass Ameisen unter Schutz gestellt wurden. Also da wurde konkret gesagt, Ameisennester dürfen nicht mehr gestört werden und zerstört werden. Also das ist eine der ersten urkundlich erwähnten Naturschutzgesetzgebung in Deutschland.
Ich schäme mich ein bisschen, weil ich glaube, Ameisen mögen ja keine Störung, dass wir als Kinder immer die Stöcke da reingesteckt haben. Ne? Christina Gretz, ich merke schon an ihren Mundwinkeln, die sich jetzt ganz schmallippig werden. Das ist nicht gut. Wir reden gleich weiter über Ameisen und Ameisen umsiedeln. Und gleich reden wir konkret darüber, was ist, wenn Umzugstag ist. Okay? Freue mich, dass Sie da sind. Heute ist es kribbelig im hr3 Sonntagstalk. Ich habe mir die Biologin Christina Gretz eingeladen und sie ist zertifizierte Ameisenumsiedlerin. Zu ihrem Berufsalltag gehört, mit bloßen Händen mitten in ein Amennest reinzufassen, bis zum Ellbogen rein ins große Gekrabbel. Denn sie ist so eine Art Umzugsunternehmen für Ameisennester. Und wer sowas kann, der packt natürlich auch hervorragend an bei diesen Tierchen, wenn die dann in diese Kisten müssen. Das ist ja nicht so ganz einfach. Gab es denn, Frau Gretz, auch mal Zeiten, in denen Sie Ameisen nicht besonders toll fanden?
Naja, als ich die Ameisen noch nicht so gut kannte, also als ich noch keine Ameisenumsiedlerin war, dann habe ich mir auch nicht so Gedanken drüber gemacht. Das ist erst mit der Beschäftigung mit den Tieren gekommen.
Und haben Sie damals auch so Sprühflaschen rausgeholt mit so einem langen Rüssel und draufgesprüht?
Nee, sowas habe ich nie gemacht.
Nein. Aber haben Sie so kleine, runde, grüne Pads gekauft, die man an zwei Seiten öffnet, wo die reinlaufen und nicht mehr rauskommen?
Auch nicht, aber ich habe mich schon so manchmal geärgert über die Ameisen. Ja, das hat einfach mit meiner Naturverbundenheit schon seit Kindheitstagen zu tun, dass ich sowas nicht getan hätte.
Wie wird man Ameisenumsiedlerin?
Das ist eher zufällig passiert. Ich war ja Botanikerin in einem Planungsbüro. Dort wurde dann eben die Frage gestellt, Mensch, könnt ihr nicht auch Ameisen umsiedeln? Ganz konkret im Vorfeld von einem Tagebau sind ganz viele Ameisen gefunden worden. Wir haben den Tagebau an sich schon naturschutzfachlich begleitet. Und da wurde dann gefragt, Mensch, ihr seht, die Biologen, macht mal. Und dann haben wir rumgefragt, dass man dazu so einen Schein braucht. Und da gab es einen alten Umsiedler in der Region. Der hat gesagt, ja, mache ich, ja. Aber es ist eine schwere körperliche Arbeit und ich habe Rückenschmerzen. Mir tut es da und da weh. Ich möchte, dass das einer von euch lernt. Und der muss das dann auch weitermachen, der muss das ehrenamtlich machen, der muss Mitglied in der Arbeitsschutzwarte werden.
Aber Frau Gretz, das ist doch so wie beim Elternabend. Da muss man den Kopf in die Handtasche stecken, wenn gefragt wird, wer wird Elternsprecher? Warum haben Sie hier geschrien?
Zuerst habe ich gar nicht hier geschrien, sondern mein Chef hat gesagt, du bist die Biologin, du machst das jetzt. Und dann bin ich in mich gegangen und habe gesagt, ich bin Botaniker und kein Zoologe. Und dann habe ich aber gedacht, oh, irgendwie Tiere retten ist auch was Schönes, probiere ich. Und schon am ersten Tag habe ich so ein bisschen mein Herz an die Tiere verloren.
Klingt so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Wie verliebt man sich in eine Ameise?
Ja, wenn man beobachtet, was die Tolles können. Also dieser Zusammenhalt im Volk und auch wenn man in so ein Ameisennest hineingreift, das mag jetzt für manchen komisch klingen, wenn man sich das auch nur vorstellt.
Nochmal langsam, wenn man in ein Ameisennest reingreift.
Mhm. Müssen wir machen, wenn wir so umsiedeln wollen. Und da spürt man eine unglaubliche Verbindung mit Leben. Wenn man erkennt, wie wichtig diese Tiere sind und auch wie wundervoll, und dann weiß, dass die einfach da an der Stelle auch bedroht sind, weil jetzt kommt bald eine Baumaschine, dann möchte man das einfach auch tun. Man möchte ihnen helfen, obwohl immer, also das ist auch manchmal die Kehrtseite an unserem Beruf. Wir sind irgendwo, setzen Ameisen um und man blickt sich um und man sieht die ganzen anderen Tiere, die nicht geschützt sind. Mhm. Man sieht diese wundervollen Pflanzen, die da stehen, die großen alten Bäume und man weiß einfach, in wenigen Wochen ist hier nur noch Wüste und in ein paar Monaten ist hier entweder eine Straße oder eine neue Bahnlinie oder ein Gewerbepark, dann ist das schon nochmal sehr berührend. Es tut auch weh. Wir können ja nur den Ameisen helfen in dem Moment.
So ein bisschen wie bei der Arche Noah. Okay, da konnten alle drauf. Aber in diesem Fall ist es eben eine Tierart, die unter Schutz steht, weil sie unglaublich viel leistet. Und jetzt haben wir eben nochmal so ein bisschen aus Spaß, habe ich gesagt, klar, Ameisen werden nicht gerne gestört. Die mögen das nicht. Aber wir haben natürlich als Kinder Stöcke auch so in Ameisenhaufen, Entschuldigung, das ist jetzt der Laienbegriff, liebe Hörer, es heißt Ameisennest, reingesteckt, um zu gucken, wie die dann hochkrabbeln, den Stock fallen zu lassen und einfach unseren Waldspaziergang weiterzumachen. Warum mögen Ameisen keine Störung?
Naja, das Nest ist ja sehr speziell aufgebaut. Das ist so aufgebaut, die haben ein Belüftungssystem. Diesen Hügel, den wir sehen, ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Man kann sich das ein bisschen wie ein Dach oder eine Kuppel über der Großstadt vorstellen. Mhm. Also das Hauptnest ist unter der Erde. Und das muss natürlich mit Luft, Wärme und allem Möglichen versorgt werden. Und da gibt es Gänge drin und eine ganz enge Regulierung des Wärme.
Wie dumm wir waren, das haben wir alles zerstört.
Ja, aber ein gutes Ameisennest, was stark genug ist, kann das auch wieder reparieren. Aber Nester, die jetzt also kurz vorm Winter zum Beispiel oder die vielleicht geschwächt sind, da kann das schon auch zum Sterben des Ameisennestes führen.
Okay, also wenn wir alle jetzt am Sonntagnachmittag nochmal mit den Kindern im Wald gehen und wir sehen so ein Nest, dann Stöcke weg. Ja,
Stöcke
das ist
weg.
Auf jeden Fall klar. Sie haben jetzt eben gesagt, dieses erste Mal reingreifen in so ein Nest, da gibt's ja auch ein erstes Mal. Können Sie sich noch an Ihr erstes Mal erinnern?
Ja, also ich kann mich an meine erste Umsiedlung erinnern, bei der ich dabei war. Da war dieser alte Umsiedler, der Herr Helbig, der ist mit den Händen in das Nest und hat das da so in die Papiersäcke verfrachtet und überall waren Ameisen an ihm dann plötzlich, so die Arme hoch. Ich weiß sogar, dass eine so das, an den Ohren gekrabbelt
hat. Das haben
sie
auch geschrieben.
Ich weiß noch, dass da so, also ich kann mich heute noch genau daran erinnern und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, oh, jetzt habe ich gesagt, ich mache das, um Himmels Willen. So, worauf habe ich mich da eingelassen? Also er war da auch sehr resolut. Er hat beim nächsten Nest gesagt, so jetzt sie. Und da blieb mir ja gar nichts anderes übrig. Und dann war das aber sofort da, dass ich das gern gemacht habe. Das war am Anfang gewöhnungsbedürftig. Man musste sich daran gewöhnen, wie das so ist, wenn die Tiere überall rumkrabbeln. Oder
nimmt man da Handschuhe oder greift man da mit dem bloßen Händen rein?
Also am Anfang habe ich mit Handschuhen gearbeitet. Er hat auch mit Handschuhen gearbeitet. Ich habe dann aber später mit einer älteren Umsiedlerin nochmal gearbeitet. Also ich habe mir das dann noch bei mehreren Leuten angeguckt, weil ich einfach lernen wollte. Und die hat ohne Handschuhe gearbeitet. Dann habe ich gesagt, warum machst du denn das? Und da sagt sie, na, komm mal selber her, spür mal hier rein, wie warm das hier ist. Das hast du mit Handschuhen doch nie gespürt. Du hast recht. Und dann sagst du, ja, jetzt finden wir gleich die Puppen, jetzt finden wir gleich die Königin, Kammern und guck mal hier die Königin.
Das fühlt man alles viel, viel sensibler
genau.
Mit den eigenen Fingerspitzen.
Genau. Und die Königin, die versuchen wir ja extra zu bergen, also extra zu bekommen und in ein Glas zu packen. Also manche Nester haben nur eine Königin, das hängt von der Art ab und manche haben viele. Und dieses Tier ist zwar viel größer als die Ameisen, die wir so auf dem Nest sonst sehen, die ist größer, die Königin, aber sie ist trotzdem ein kleines, graziles Tier. Und wenn ich diese Königin ergreife mit Handschuhen, da bin ich einfach nicht so sanft, wie ich sein müsste, um sie wirklich nicht zu verletzen. Und das habe ich bei dieser Umsiedlerin gelernt. Und von dem Zeitpunkt an habe ich eigentlich auch ohne Handschuh gearbeitet. Nur wenn wir jetzt so wie am Berliner Ring mal 200 Nester umsetzen, dann kann man nicht mehr ohne Handschuhe arbeiten.
Okay, warum nicht? Das müssen Sie uns gleich erzählen. Und Sie haben ja auch so einen Kopf voller Locken. Ich meine, wenn die Ameisen da hochkrabbeln, Frau Gretz, Sie haben da noch was. Da bewegt sich was.
Ja.
Gleich mehr mit Ihnen. Vielleicht überlegen Sie noch, was Sie beruflich in Zukunft machen wollen. Dann haben wir heute, liebe Christina Gretz, glaube ich, für die Hörer und Hörerinnen einen ganz tollen Vorschlag. Ameisenumsiedler oder Umsiedlerin. Vielleicht ist das ein Beruf mit Zukunft. Sie machen das, wir reden da heute drüber am Sonntagmorgen. Und jetzt haben wir ja mal gesagt, okay, wie ist das eigentlich, wenn Ameisenstraße auf Autobahnbau trifft? Wie läuft so ein Umzugstag ab?
Also wir bereiten uns natürlich schon ein paar Tage vorher vor, indem wir alles zurechtpacken, was wir brauchen, aber auch schon wissen, wo wir das Nest ansiedeln. Weil der Grundstückseigentümer von dem Standort, wo wir die Nester ansiedeln, muss immer einverstanden sein. Ich darf also nicht einfach das Ameisennest irgendwo hinbringen.
So,
das heißt, wir sind
Vorgarten.
Genau, wir sind vorbereitet. Wenn wir an der Straße arbeiten, haben wir in der Regel auch eine verkehrsrechtliche Anordnung, also dass wir dort arbeiten dürfen und was für Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen sind. Ja, und dann rücken wir im Morgengrauen an, so zeitig wie möglich, weil die meisten Tiere dann noch im Nest sind und weil es noch kühl ist. Mhm. Also im März ist das so und April ist das nicht ganz so wichtig, dass wir da schon mit Sonnenaufgang sind, weil da ist noch länger kalt, aber an Tagen wie heute, da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass man so früh wie möglich da ist. Da sind die Tiere noch langsamer. Je wärmer es wird, desto schneller werden sie.
Mhm.
Und auch aggressiver.
Ja,
weil die sind ja wechselwarm. Die sind also so warm wie die Umgebungstemperatur. Und die meisten Tiere sind dann im Nest, obwohl im Sommer auch ein großer Teil des Volkes nachts unterwegs ist. Ja, und dann rücken wir an, dann haben wir unser Material und dann geht's los.
Das heißt, die Tüten sind dabei, Papiertüten sind dabei. Ist das so eine Papiertüte wie aus dem Supermarkt, muss ich mir das vorstellen?
Nee.
Oder wie so eine riesige Mehltüte, wie so ein Mehlsack?
Genau, wie so ein Mehlsack. Wir nehmen die tatsächlich auch vom Bäckereibedarf, weil die mehrlagig sind und mehr aushalten. Also so eine einlagige Papiertüte würde sofort reißen.
Wie kriegt man dann alle da rein? Weil sie haben zwar große Hände, ich habe auch große Hände, aber einen ganzen Ameisenhaufen kann man jetzt nicht mit einem Schwung da reinpacken.
Nee, ne? Wir packen das Schicht für Schicht und wir nummerieren auch die Säcke. Vor allem ist es wichtig, dass das Material sehr genau getrennt wird, weil so ein Ameisennest besteht ja aus dieser Nestkuppel, die alle kennen, mit den kleinen Ästen drin oder mit den Kiefernadeln.
Das wäre dann zum Beispiel Tüte Nummer 1.
Tüte 1 bis manchmal sogar 25 kann so eine Nestkuppel sein.
Oh mein Gott.
Und dann ist ganz oft so ein Stuppen drin. Deswegen gehört zu unserer Ausrüstung zum Beispiel auch eine Kettensäge und eine Seilwinde. Und,
was ist ein Stuppen?
Ein Stuppen ist ein alter Baumstumpf. Also so 70% der Ameisennester, die wir umsetzen, die befinden sich um einen alten Baumstumpf.
Der Grundstein sozusagen,
das
wo die
Zentrum,
angefangen.
Das im Prinzip der Nestkern ist
der
da
Marktplatz.
Oft drin. Die werden dann zernagt und da werden Gänge reingenagt. Und wenn man Glück kam, ist das Nest schon alt und dieser Baumstumpf sitzt locker und ist so, lässt sich leicht rausnehmen und brechen. Die Wurzeln sind morsch, aber das ist nicht immer der Fall. Manchmal sind das auch sehr frische Baumstümpfe, die nicht so leicht rauszukriegen sind. Ja, und dann haben wir einen großen Teil des Materials Sand mit Ameisen gemischt, weil neben dem Stuppen und links und rechts geht das Ameisennest noch in die Tiefe und in die Breite und da sind dann Gänge im Sand und das müssen wir alles mitnehmen. Und das kann schon sein, zum Beispiel im letzten Jahr habe ich mit meiner großen Tochter ein Nest umgesetzt. Da hatten wir dann 325 Säcke.
Oh mein
Wenn
Gott.
Wir das hochgerechnet
Kein Wunder,
haben,
dass
waren,
man
das
dann
über zwei Tonnen, waren das über 2 Tonnen Material, was wir transportiert haben.
Schafft man das an einem Tag? Weil man kann ja nicht einen Teil des Ameisennestes umsetzen und den Rest sagen, Leute, wir kommen morgen wieder. Die sind ja völlig verstört dann wahrscheinlich.
Ja, aber das ist immer so. Wir können nie alle Tiere mitnehmen, weil die sind ja unterwegs. Und deshalb kommen wir auch mehrmals wieder.
Und dann kommen die nach Hause und es ist die Familie
ist
weg.
Richtig. Und die sammeln sich aber wieder, wir nennen das Restbevölkerung, die bauen ein kleines neues Nest. Und das holen wir in der Regel noch dreimal.
Ja, wirklich, versprochen.
Ja, versprochen, das ist mir persönlich ein Anliegen. Ja, wir haben auch oft unter den Umsiedlern die Diskussion, reicht das nicht, wenn ich die meisten Tiere mit habe und dann ist das Volk gesichert und gerettet und das reicht doch aus. Aber ich habe im letzten Jahr noch mal eine Geschichte erlebt, die gesagt hat, ich mache das schon richtig, dass ich da eben auch drei oder wenn ich dann immer noch denke, es ist nicht genug, 5-mal dahin fahre und die restlichen hole. Das ist mir persönlich ein Bedürfnis. Und weil wir haben ja diese Geschichte erlebt, wo wir das Nest nicht so weit weg umgesiedelt haben, nämlich 500 Meter Luftlinie nur. Und
das
da sind
ist
die,
zu kurz.
Die, naja, eigentlich reicht das aus, weil 500 Meter sind für Ameisen schon eine ganz schöne Strecke. Und wir haben uns immer gewundert, dass es nicht so ein richtiges kleines Restbevölkerungsnest gibt, bis wir gesehen haben, dass die von dem neuen angesiedelten Nest sind die Außendienstler zurückgelaufen und haben genau und
die
haben
die einzelnen Jobs müssen wir gleich nochmal beschreiben.
Das können wir noch
liebe
besprechen.
Ameisen schon jetzt.
Und die haben die anderen Ameisen, die wir zurückgelassen haben, geholt und die rollen sich dann so zusammen wie eine kleine Kugel und die werden dann getragen und dann heißt das, die sind dann nicht Luftlinie gelaufen, sondern den Weg des geringsten Widerstands. Jede dieser Ameisen ist 700 Meter gelaufen, hat eine Schwester genommen und ist 700 Meter mit ihr zurückgelaufen. Und weil eine Ameise das natürlich nicht an einem Tag schafft, gab es kleine Zwischenstationen, so kleine Nester, die sie gebaut haben, wo sie übernachtet haben.
Was für ein soziales System.
Und Versorgungstrupps. Das war wie ein kleines Hotel. Und das hat mir gezeigt, denen ist das wichtig, dass alle mit ist. Die haben die nicht da zurückgelassen. Und die haben nicht gedacht, ach, wir sind genug und wir machen einfach genug neue Nachkommen und wir kümmern uns hier um Nahrungsquellen. Das hätten die machen können. Da wäre die Energie.
Da kann sich manchmal einer, der jetzt mal zuhört, ein Beispiel dran nehmen. Ja, da wird die Schwester auf dem Rücken getragen. Wenn diese Umsiedlung dann vorbei ist und das Nest am neuen Ort ist, müssen sie dann vorher ein Loch graben, weil sie gesagt haben, oben sehen wir nur die Spitze des Ameisennestes und unten geht's ja weiter. Sie setzen sie ein wie so eine Blumenstaude in die Tiefe dann?
Nicht ganz, weil wir graben tatsächlich ein Loch und dieser Stuppen, wenn es einen gibt, der kommt immer in die Mitte, also der Baumstumpf. Aber den größten Teil vom Nest bauen wir aus dieser lockeren Neststreu, weil obwohl die meisten Säcke dieses Sand-Ameisen-Gemisch enthalten, können wir das ja nicht einfach in ein Loch kippen, weil die würden sich nicht mehr freigraben können, weil es ist nicht mehr die Möglichkeit, in einen lockeren Sand einen Gang zu bauen. Deshalb kommt dieses Sand-Ameisen-Gemisch um das neue Nest und wird ganz breit gemacht, weil es sind immer noch Ameisen verschüttet und das ist auch was sehr, sehr Anrührendes, wenn eine Ameise dort verschüttet ist und die anderen laufen rum, dann fangen die an, die frei zu graben. Wir wissen immer noch nicht, wie hören die, wie wissen die, dass hier eine verschüttet ist, aber die fangen relativ schnell nach 5 bis 10 Minuten an, die Verschütteten frei zu graben und rauszuholen.
Oh, Ameisen sind eigentlich kleine Bernardiner, stelle ich heute fest. Ja. Ich will auch Ameisenumsiedlerin werden, Frau Getz. Sie begeistert mich schon jetzt und wir machen gleich weiter. Wer diesen Podcast nachhören will, kann das kurz nach der Sendung auf hr3.de. Ich bin Bärbel Schäfer und muss gleich nochmal fragen, beißen die eigentlich? Frau Gretz weiß das alles, ich bin mir da ganz sicher. Hier ist Ihre Ameisenexpertin Bärbel Schäfer, die langsam eine wird, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Dank Christina Gretz, die zusammen mit Manuela Kupfer, muss man auch mal erwähnen, die fabelhafte Welt der Ameisen geschrieben hat, eine Ameisenumsiedlerin erzählt und haben wir uns gedacht, wo sollen Sie das erzählen? Am besten natürlich bei hr3, hier im Sonntagstalk. Wir alle wissen das ja durch unterschiedliche Petitionen. In Bayern hat es eine große gegeben, um das Image der Bienen. Bienen, wissen wir alle, machen Honig, bestäuben die Blumen und sind durch Biene Maja auch so ein bisschen schnuckelig und süß, es sei denn, man hat sie auf dem Kuchen sitzen. Bienen haben ein super Image. Wir reden heute aber über Ameisen. Ameisen haben irgendwie, wie soll ich das sagen, gar kein Image, oder?
Ja, das ist so. Also weil viele Menschen auch gar nicht wissen, wie wichtig die Ameisen eigentlich für uns sind.
Ja.
Ich habe ja erst schon erzählt, dass sie so wichtig sind, weil sie Forstschädlinge bekämpfen. Also unser Wald würde nicht gesund sein ohne Ameisen. Aber die haben noch viele andere Funktionen. Zum Beispiel, die Ameisen haben ja diese Lauskolonien. Das sind ihre Haustiere tatsächlich. Also die sorgen sich richtig um die. Die setzen die um, bekämpfen die Feinde der Läuse und haben auch Medikamente.
Weil das ihre Hauptnahrungsquelle ist.
Genau, die geben einen Tropfen, einen Honigtautropfen ab, der ist zuckerreich und davon ernähren sich die Ameisen hauptsächlich. Und dort, wo es Ameisen gibt, gibt es daher auch immer ganz viele andere Insekten, weil die auch von diesen Honigtautropfen profitieren. Also nicht nur die Ameisen holen sich den Honigtau, sondern auch andere Wildbienen zum Beispiel. Auch die Honigbiene holt sich den ja, das ist ja der Waldhonig ist ja auch aus dem Honigtau der Blattläuse gemacht. Und deshalb gibt es eine höhere Diversität, also eine höhere Vielfalt an Insekten generell dort, wo Ameisen sind. Ameisen verbreiten Pflanzensamen, Ameisen belüften den Waldboden. Also da könnte man ewig drüber reden, warum die Ameisen so wichtig sind.
Wie sind denn jetzt die Reaktionen? Sie sprechen jetzt über Ameisen. Wie reagieren denn die Menschen darauf?
Also ich erlebe ganz viel Zuspruch. Also viele Menschen sagen, Mensch, das haben wir gar nicht alles gewusst. Aber auch viele Menschen bedanken sich dafür, dass man nochmal so doch über die Natur redet. Also dass man gerade so ein bis jetzt wenig beachtetes Insekt vielleicht wie die Ameisen nochmal in den Fokus holt und sagt, guck mal, wie toll das ist und wie schön. Und die Leute sind eigentlich alle sehr angetan davon. Und das ist natürlich auch für mich ein sehr schönes Erlebnis.
Und was sagen wir denen, die noch immer denken, oh, Ameisen nerven? Diese Ameisenstraße da. Ich meine, da kann man auch gegen was ganz Natürliche, Lavendel, glaube ich. Mhm. Und was war das andere?
Da gibt es ganz viel.
Lorbeer.
Alles, was stark riecht. Also die Ameisen orientieren sich ja
Teenager könnte man neben die Ameisenstraße anstellen.
Vielleicht, ja. Also die orientieren sich ja ganz viel über Geruchssinn. Die brauchen, um ihre Pfade zu verfolgen, diese Pheromone. Und wenn man das stört durch stark riechende Substanzen wie Zimt, Pfeffer, Teebaumöl, Lavendelöl, Nelkenöl, ganz viel. Man muss einfach mal ausprobieren, an die Stelle, wo sie das Haus betreten. Also meistens ist das ja unterm Fenster oder an einer kleinen... Also wo wo irgendwo eine Lücke ist. Wenn man dort einen Bausch zum Beispiel mit Nelkenöl getränkt hinlegt, dann kommen die ganz oft nicht mehr.
Ah, das ist ein ganz guter Tipp. Das heißt, wir brauchen die Chemie dann gar nicht. Jetzt sind das aber ganz andere Ameisen. Das ist ja so eine Art Haus-Terrassen-Ameise, nenne ich die jetzt mal. Wir reden ja von der Waldameise, die sie umsiedeln. Und zwar eben dann, wenn es neue Bauprojekte gibt, wenn Autobahnen, neue Stadtteile oder sowas gebaut werden und man stellt fest auf dem Gelände, dort gibt es diese geschützten Tiere und sie siedeln sie um. Ist das eine ehrenamtliche Tätigkeit?
Also bei den Bauprojekten nicht. Dort mache ich das mit meiner Firma. Es gibt aber auch viele Nester, die wir umsiedeln bei Privatpersonen. Also wenn zum Beispiel das Ameisennest sich gerade an der Wippe oder dem Sandkasten des Kindes befindet und sich die Leute gestört fühlen. Und in den Fällen kommen wir ehrenamtlich.
Mhm. Sie haben eben ein bisschen diesen Tag beschrieben, dieser Umsiedlung, wann man den beginnt, wann Ameisen noch nicht so aktiv sind, was sie alles brauchen. Wenn der Tag jetzt abgeschlossen ist und Sie sitzen im Auto, krabbeln dann links und rechts am Lenkrad noch die Ameisen unter ihren Jacken durch und aus den Haaren raus?
Ja, wir nehmen immer ein paar Ameisen mit, die tun mir dann auch fürchterlich leid. Und es kommt auch noch vor, dass man Ameisen dann zu Hause, wenn man die Sachen auszieht, dass die dann noch im Bad rumkrabbeln, das passiert.
Und treten Sie dann auch schon mal auf eine drauf oder können Sie das nicht?
Das kann ich nicht. Geht Obwohl nicht. Ich weiß, dass die Ameise eigentlich
verloren ist.
Die kann ich überleben, aber das kann ich nicht.
Warum kann eine Ameise alleine nicht überleben?
Bei den Ameisen hat man das wirklich wissenschaftlich festgestellt, dass die sterben. Es ist natürlich auch, ich denke, jede einzelne Ameise könnte sich schon Futter holen, aber ich glaube einfach, dass der Zusammenhalt im Nest so stark ist, dass sie sich einander brauchen. Also das erleben wir ja immer wieder, diesen starken Zusammenhalt, die Verbundenheit zwischen den Tieren.
Wie ist die Hierarchie in so einem Nest? Also wir haben die Königin, Sie haben gesagt meist eine, aber manchmal sind es auch zwei oder drei. Was ist die nächste Hierarchie?
Ich glaube nicht, dass es eine richtige Hierarchie gibt. Es gibt eher verschiedene Aufgabenbereiche. Mhm. Es gibt also ganz grob gesagt Berufe oder man nennt die bei den Ameisen Kasten. Es gibt die, die innen arbeiten und außen. Mhm. Also Innendienstler und Außendienstler. Innendienst ist zum Beispiel die Brutpflege, das Nest in Ordnung halten, das Nest ausbauen. Und Außendienst sind die Jäger, die Sammler und die Wächter.
Gut, da müssen wir gleich aber nochmal klären, wann sich denn genau entscheidet, ob eine Ameise eben Innendienstler oder Außendienstler wird. Ob in der Ameisengrundschule das schon passiert oder bereits im Ameisenkindergarten. Das frage ich gleich noch unsere Ameisenexpertin Christina Gretz, denn sie ist heute Gast hier bei mir im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Frau Gretz ist Biologin, ist Mutter, ist Freundin, ist Nachbarin, Unternehmerin sind sie auch. Aber wir haben sie heute eingeladen, weil sie Ameisenhegerin sind, Ameisenumsiedlerin und ein umfangreiches Ameisenwissen haben. Wir haben gesprochen über dieses Umsiedeln und sind jetzt bei diesen Hierarchien oder bei den Aufgaben, Sie sagen ja, richtige Hierarchien gibt es eigentlich nicht, innerhalb des Ameisennestes. Es gibt Innendienstler und Außendienstler, habe ich jetzt gelernt und gerade gefragt, wann entscheidet sich denn eigentlich, ob einer eher für einen Innendienst geschaffen ist? Sind das eher die Schüchternen, Ruhigen und die anderen müssen raus? Ich wäre dann wahrscheinlich Außendienstler.
Also da gibt es verschiedene Forschungs- und verschiedene Theorien. Genau weiß man das nicht, wann die Entscheidung vor allem, was im Innendienst getan wird und was im Außendienst getan wird, wann die Entscheidung getroffen wird. Es ist wahrscheinlich nicht genetisch festgelegt, sondern eher eine Sache in der Entwicklung des Tieres. Aber ganz grob geht man davon aus, dass die jungen Tiere im Innendienst tätig sind und die älteren Tiere im Außendienst.
Aha, weil dann wäre ich doch lieber im
Innendienst. Der Außendienst ist sehr gefährlich. Also da lebt man nicht lange, weil es gibt ja Feinde draußen, also die auch Ameisen fressen. Und da ist es so eingerichtet, dass die Tiere, wenn sie älter wären, ja eh nicht mehr so lange leben würden und deshalb die gefährlichen Arbeiten machen. Wir beobachten aber ganz oft auch so, dass die kleineren Tiere im Innendienst sind, weil die müssen ja in diese kleinen Kammern und die Brutpflege betreiben und dass ganz oft außen die das Nest bewachen oder die Futter holen schon größere Tiere sind.
Kann man unterscheiden bei einer Ameise, ob das Männchen oder ein Weibchen ist?
Ja, das sieht man sehr genau, weil es gibt ja drei Arten von Ameisen in einem Nest. Das ist die Königin.
Mhm.
Das
weiblich.
Ist die weiblich, das sind die Arbeiterinnen, die sind alle weiblich. Also alle Ameisen, die so in so einem Nest wohnen, sind eigentlich weiblich.
Und eine richtige Frauen-WG ist das.
Genau.
Die Frauen schaffen das.
Genau. Und die Männchen, die sind nur kurze Zeit im Nest, nämlich wenn sie also schlüpfen. Und die haben ja auch Flügel wie die junge Königin. Und die fliegen ja zum Hochzeitsflug und die Männchen sterben dann nach dem Hochzeitsflug. Und die Königin wird ja bis zu...
Das ist auch ein bisschen traurig.
Ja, aber die Königin wird so um die 25 Jahre alt und die hat dann den Spermien...
So alt?
Ja, und die hat den Spermienvorrat für ihr ganzes Leben dann im Körper vom Hochzeitsflug.
Eine Hochzeitsnacht und ein Leben lang kann sie dann Nachwuchs produzieren.
Genau, die hat ein extra Organ, die Spermathek. Also die werden dort ernährt, die Samenzellen.
Also die Königin wird begattet, und danach sterben die Männchen und haben keine weitere Funktion. Also alle die, die im Außendienst sind, auch die, die etwas kräftiger sind, die man rausschickt, die Starken, die das Nest bewachen, sind alles Frauen.
Alles Frauen. Es sind immer alles Frauen. All diese tollen Dinge, die wir über Ameisen lesen und hören, dass die schon seit 10 Millionen Jahren Landwirtschaft machen, Ameisen. Und das sind alles Frauen, die das dort tun. Weil die Männchen sind wirklich nur für diese kurze Zeit des Hochzeitsfluges da.
Was könnten wir Menschen denn von Ameisen lernen?
Also was ich manchmal für mich mitnehme, ist der Zusammenhalt und dieses gemeinsam Wirken und dadurch unheimlich viel schaffen. Ich will das mal in einem Beispiel nennen. Wenn wir so ein Ameisennest umsiedeln, innerhalb von einem halben Tag ist entweder das neue Nest ausgebaut, was wir angesiedelt haben. Manchmal entscheiden die sich auch umzuziehen. Und dann ist innerhalb von einem Tag ein neues Nest gebaut.
Da schaffen ja manche noch nicht mal ihren Koffer nach dem Urlaub zu leeren und die Wäsche zu waschen.
Naja, und nicht nur das. Ich stelle mir es dann immer so vor, wir sitzen hier in einem Haus, die kommen und schieben uns zusammen, packen uns in einen Container, werfen uns wieder ab. Was anderes ist das nicht, was wir mit den Ameisen machen? Und da würde doch bei uns die Diskussion losgehen. Wer ist schuld? Was machen wir jetzt? Wir würden wahrscheinlich einen Monat erstmal diskutieren. Bei den Ameisen ist das nicht so.
Die machen
die wissen, ja, aber die wissen scheinbar alle immer sofort gemeinsam, was zu tun ist und machen das gemeinsam. Und das finde ich ganz fantastisch.
Also es gibt ein starkes Wir-Gefühl bei den Ameisen. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Kann man die Königin absetzen oder einmal Königin, immer Königin?
Einmal Königin, immer Königin, weil nur die Königin, die ist ja viel größer und hat diese Spermienzellen im Körper vom Hochzeitsflug und nur sie kann begattete, also befruchtete Eier legen, die wieder zu Arbeiterin werden kann. Das können die Arbeiterinnen ja nicht, die können zwar auch Eier legen, aber die sind dann immer unbefruchtet und werden zu Männchen. Das ist nochmal eine Information, also unbefruchtete Eier werden zu Männchen und befruchtete Eier werden zu Arbeiterin. Die Genetik ist auch ganz verrückt bei den Ameisen. Im Prinzip sind die Arbeiterinnen zu 75% miteinander verwandt. Und sonst ist es ja bei uns, unsere Kinder und unsere Geschwister, wir sind immer nur zu 50% miteinander verwandt. Das ist bei den Ameisen anders, bei allen staatenbildenden Insekten, übrigens bei den Bienen und Hummeln ist das auch so. Und deswegen ist vielleicht auch dieser starke Zusammenhalt da, weil die einfach noch stärker miteinander verwandt sind. Nicht so stark wie Zwillinge, die sind ja 100% miteinander genetisch verwandt, aber sie haben eine sehr hohe Verwandtschaft. Und das hat damit zu tun, dass die Männchen nur einen einfachen Chromosomensatz haben, weil sie aus unbefruchteten Eizellen hervorgehen.
Okay, aber jetzt kann sich ja nur eins von diesen Männchen durchsetzen und kommt zur Königin. Welches Männchen muss denn welche Eigenschaften mitbringen, damit es das schafft?
Also der Hochzeitsflug ist was ganz Besonderes, weil...
Machen die dann besondere Loopings, oder? Wir erzählen das gleich. Das ist so ein schönes Thema. Der Hochzeitsflug dieses einen Männchens, der einmal ran darf an die Königin. Dann wird sie davon die nächsten 25 Jahre Nachwuchs produzieren. Gleich mehr mit Christina Gretz. Die fabelhafte Welt der Ameisen heißt das Buch, über das wir heute reden. Und wir tauchen ein in diesen Kosmos Ameisennest und gleich mehr. Christina Gretz ist Wohnungsvermittlerin der besonderen Art. Ein großes Ameisennest ist nämlich manchmal dort an einem Ort, wo es nicht hin soll, weil dort etwas gebaut wird. Also muss es umziehen. Und dafür nimmt man Ameisenumsiedlerin, weil ich könnte das jetzt nicht einfach so machen. Ich würde die falschen Schichten des Nestes abtragen. Ich würde wahrscheinlich die Königin mit meinen großen Händen zerquetschen und die, die noch im Außendienst sind, vergessen. Christina Gretz macht das alles nicht. Die macht das alles richtig und hat mittlerweile eine große Liebe entdeckt. Und wir sind ja gerade bei der Liebe, liebe Christina Gretz, nämlich beim Hochzeitsflug der männlichen Ameise zur Königin. Da sind bestimmt viele Bewerber, aber nur einer kann es schaffen.
Also erstmal der Hochzeitsflug. Das Interessante daran ist, dass alle Nester aus einer Region von einer Art am gleichen Abend zum Hochzeitsflug starten. Das ist auch sehr bewegend, wenn man das sieht. Das ganze Volk ist vorher schon in heller Aufregung und das wimmelt oben auf dem Nest von den jungen Männchen und den jungen Königinnen. Die haben ja auch Flügel und die fliegen
gemeinsam.
Passiert
das im Sommer oder im Herbst?
Nein, im Frühling, so im April, Mai. Also das ist ja auch spannend. Wie wissen die das untereinander, die manchmal Kilometer voneinander entfernt ist, dass heute dieser Tag ist, wo sie alle fliegen?
Unglaublich.
Und dann gibt es diese Plätze, wo die sich alle treffen. Ja, und dann
die Jungs.
die Jungs und die Mädchen, die jungen Prinzessinnen, nennen wir sie mal, die
so
noch
eine Art
nicht
wie
begleiteten.
Ein Opernball.
Genau. Und dann gibt es Waldlichtung oder ein bisschen erhobene Stellen, Gebäudewände, wo die sich treffen. Und dann gibt es richtig fast wie Rauchsäulen, sieht das dann aus, wenn sich ganz viele Ameisen, die fliegen dann ineinander und paaren sich.
Geht es nur darum, wie bei der Tanzschule, dass man einen abkriegt oder empfinden die so etwas wie Zuneigung? Wer wählt?
Das würde ich auch gern wissen. Ich würde da auch gerne mal mitfliegen, aber kann ich leider nicht. Aber ich nehme an, wer zuerst da ist. Ich weiß auch, dass sich bestimmte Ameisenarten, da kann auch eine Königin von mehreren Männchen begattet werden. Also gerade die Ameisenarten, die nur eine Königin haben, also die monogyn sind.
Die hat dann eine richtig coole Nacht.
Genau, die begattet sich meist mit mehreren Männchen, weil damit die Genetik einfach größer wird.
Wie viel Nachwuchs produziert denn so eine Ameise? Ich meine, kann man ja wahrscheinlich schlecht zählen jetzt, aber...
Ja, doch, das weiß man. Ich glaube, die kann 1000 Eier am Tag legen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Muss ich jetzt mitrechnen, ich bin ganz schlecht im Mathe. Okay, 1000 Eier am Tag. Und wie oft legt die Eier?
Die legt ja fast ununterbrochen in der Saison Eier. Also jetzt,
und die Saison ist wann?
Na, die ist von März bis September. März, da werden noch Wintereier gelegt.
Juli, August, September, das sind 7 Monate.
Ja, ja, die legt ganz schön viel Eier.
210
aber ich
Tage
muss jetzt wirklich
mal
gucken,
1000.
Ob ich die zahle, aber ich glaube, das waren 1000 Eier. Ich habe, ja, doch, das waren, glaube ich, 1000 am Tag.
So ein Ameisenhaufen ist ja immer in Bewegung. Oder gibt es da auch mal Ruhe im Karton?
Ja, im Winter, weil die Tiere sind ja wechselwarm. Das heißt, die haben immer die Umgebungstemperatur. Und im Winter gehen die tatsächlich in Winterstarre. Das fängt so meistens schon im Oktober an, je nach der Witterung, und hört im Februar, März auf. Und da sind die Tiere in tieferen Schichten, in den Gängen unter der Erde und verbringen den Winter ganz in Winterstarre.
Jetzt gibt es ja Radfahrer, die Mountainbiken machen und dann nicht immer auf dem Weg bleiben, sondern auch mal die Abkürzung über den Hang nehmen. Es gibt Skifahrer, die abseits der Strecke auch durch den Wald düsen, Schneeschuhwanderer. Das sind ja alles Gefahren.
Das sind Gefahren. Aber auch Spechte wühlen oft im Nest im Winter, weil Ameisen sind auch eine wichtige Nahrungsquelle für Spechte im Winter. Also das ist eben Natur, das gehört dazu. Das ist der Kreislauf des Lebens. Das ist natürlich fürs Nest immer, weil diese Nestkuppel natürlich auch eine Wärmeisolierung ist. Das ist immer eine Gefahr. Aber oft habe ich schon Nester gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, oh, jetzt sind die so durchgewühlt, wenn man im Frühling hinkommt. Aber nach 3 Monaten ist das Nest wieder schön ausgebaut.
Jetzt sagt ja ein Makler beim Umzug immer, Lage, Lage, Lage ist wichtig. Wonach entscheiden Sie, wo Sie es hinsetzen? Ob der Besitzer sagt, ja, auf meinem Gelände geht das? Oder hat das auch was zu tun mit Schatten, Sand?
Genau.
Anderen Gefahren.
Also ich gucke natürlich, dass die Standortbedingungen passen, wenn der Eigentümer einverstanden ist. Also es gibt wirklich Stellen, da kann man keine Ameisen ansiedeln, da ist es zu nass oder auch zu trocken. Da gibt es keine entsprechenden Futterquellen. Also ich gucke immer, dass ich nicht nur Kiefern habe, sondern zum Beispiel auch Birke oder Eiche oder einen anderen Laubbaum dabei. Ich habe schon über 1500 Nester umgesetzt und man kriegt ja mit der Zeit, weiß man, wo hat es geklappt oder wo fanden sie es nicht gut und sind umgezogen. Aber das machen die dann auch häufig. Wenn es ihnen nicht gefällt, ziehen sie eben um.
Es kann auch sein, dass dieses Umsiedeln mal nicht klappt.
Also in unsere Umsiedlungen sind zum ungefähr 90% wirklich erfolgreich, dass wir das Nest noch ein Jahr später finden können. Also manchmal nicht mehr genau an dem Ort, wo wir sie angesiedelt haben, sondern 1, 2, 10 Meter daneben, weil sie umgezogen sind, weil sie gesagt haben, okay, hat sie zwar hier schön gemacht.
Hier nervt der Nachbar
aber
oder so.
Nee, der Nachbar, der soll ja am besten nicht da sein. Die brauchen auch ihren eigenen Platz, aber ein alter Baumstamm, der einen Meter daneben war, hat ihnen besser gefallen. Das passiert auch, weil Ameisen können auch innerhalb von einer Woche 300 Meter weiter wegziehen. 300
Wahnsinn,
Meter.
Wie fleißig die sind.
Ja, und wie soll ich die finden? Wenn ich einfach in dieser Woche nicht da war und dann plötzlich keine Ameise mehr da ist, dann weiß ich natürlich nicht, wo sind die hin.
Nee, klar.
Und ich gehe davon aus, dass wirklich mehr Umsiedlungen erfolgreich sind, aber 90% der Nester können wir nach dem Jahr noch finden.
Wie lange bleibt denn ein Nest, wenn alle Bedingungen perfekt sind für die Ameise? Das Licht von oben und unten, ein bisschen Feuchtigkeit, und es gibt noch einen alten Baumstamm, wo man sich so schön festmampfen kann. Wie lange besteht so ein Nest?
Das kann 100 und 1000 Jahre da bestehen, wenn es ein Nest ist von der Art, die mehrere Königin hat. Die, die nur eine Königin haben, das Nest stirbt mit der Königin, weil die keine andere Königin mehr akzeptieren. Aber das Nest, was mehrere Königinnen hat, nimmt ja immer wieder junge, neue Königinnen auf nach dem Hochzeitsflug. Und das kann unendlich lange leben.
Christina Gretz, Sie haben ja in Ihrer Karriere als Ameisenumsiedlerin schon 1500 Ameisennester umgezogen. Vielleicht haben wir ja auch bei Ihnen, liebe HR3-Hörer oder HR3-Hörerinnen, das Interesse an Natur, an diesen geschützten Arten geweckt. Dann will ich Ihnen hiermit nochmal sagen, Jede Ameisenschutzwarte sucht Ameisenumsiedler in fast jedem Bundesland. Die werden sogar händeringend gesucht, denn überall in Deutschland gibt es ja Straßenbauvorhaben. Es gibt den Siedlungsbau, der natürlich auch sich ausweitet. Es werden Industriegebiete ausgebaut und überall braucht man eben diese Ameisenumsiedler. Und vielleicht hören Sie uns ja heute zu und sagen, das ist etwas für mich, das interessiert mich. Dann wenden Sie sich doch mal an Ihre Ameisenschutzwarte in Ihrem Bundesland. Christina Gretz ist heute mein Gast beim hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und sie ist seit Jahren als Ameisenumsiedlerin aktiv. Ameisen sind manchmal dann auf der Terrasse oder auf dem Balkon ein bisschen im Weg. Was kann man machen, wenn die genau da stören? Wir haben schon gesagt, wenn die ins Haus reingehen, Frau Gretz, haben Sie gesagt, da muss man gucken, wo ist der Eingang der Ameisen, vielleicht unterm Fensterbrett oder am Türrahmen. Da kann man vielleicht ein bisschen Nelkenöl oder Teebaumöl, also etwas, was stark riecht, in so einen Wattebausch reinsetzen. Was kann man sonst noch machen?
Ja, man kann natürlich auch an diesem Standort, wenn sie zum Beispiel unter der Gehwegplatte sind und stören, kann man natürlich da auch was stark Riechendes hinmachen, wenn man sie nicht töten möchte. Aber für mich ist klar, die werden da immer wieder kommen. Wenn ein Standort passt, ein Lebensraum, dann kommen die Ameisen immer wieder. Das ist auch wissenschaftlich erfasst. Hat man versucht, wie kriegen wir die vertrieben? Und man hat das zwar geschafft mit allen möglichen Methoden, auch mit Gift, aber die waren im nächsten Jahr wieder da. Weil wo es passt, kommen Ameisen und die sind einfach erfolgreich.
Ja, die arbeiten eben im Team super zusammen, genau. Schützen sich gegenseitig, sie tragen, sie versorgen sich, sie passen auf, ob sie alle zusammenbleiben. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, das heißt Die fabelhafte Welt der Ameisen. Ich habe am Anfang der Sendung so gedacht, ach, die sind so klein und schutzlos, aber als große Truppe haben die natürlich eine ganz schöne Macht.
Ja, das stimmt auf alle Fälle.
Und Sie sind mittlerweile so fasziniert von diesen Tieren, dass Sie das nicht nur beruflich tatsächlich machen, sondern eben auch darüber geschrieben haben und uns alle versuchen, ein bisschen zu sensibilisieren für dieses Tier, von dem wir alle vielleicht am Anfang der Sendung sagten, Ameisen, okay, kann man drauftreten, kann man mit dem Daumen zerdrücken, auf keinen Fall mehr nach dieser Sendung. Viele streuen Backpulver, wenn sie die auf der Terrasse haben.
Na, viele denken, das ist ein schönes, natürliches Mittel, aber es ist genauso grausam wie Gift, weil wenn die Tiere das aufnehmen, die blähen auf und platzen.
Das ist
und deswegen ist es nicht so schön.
Empfinden Ameisen Schmerz, wenn die platzen natürlich schon, aber empfinden sie sonst auch Schmerz? Sind die extrem schmerzempfindlich?
Naja, das ist ja immer eine Frage. Wir Menschen sprechen das ja oft anderen Lebewesen ab, weil sie andere Strukturen haben. Mhm. Auch Pflanzen sprechen wir ab, Schmerz zu empfinden. Ich bin der Meinung, dass alles, was lebt, auch Schmerz empfinden kann. Ob das immer so wie bei uns Menschen ist, sei dahingestellt. Aber ja, ich denke, alles, was lebt, alle Lebewesen können Schmerz empfinden.
Als Ihre Tochter Jasmin sagte, wir machen noch unseren ganz kurzen Frage- und Antwortspiel zum Schluss. Ich werde auch Ameisenumsiedlerin. Was war Ihr erster Gedanke, Frau Gretz?
Ich habe mich unglaublich gefreut, weil sie früher Ameisen eklig fand.
Jemand, der eine Ameisenphobie hat, kann man den heilen?
Ja, vielleicht mal mitkommen mit uns zur Umsiedlung und von Weitem erstmal beobachten und mal selber gucken, wie spannend die Tiere sind.
Das faszinierendste Erlebnis bei der Arbeit als Ameisenumsiedlerin war bisher welches?
Als die zurückgelaufen sind und ihre Schwestern geholt haben.
Das hat sie richtig berührt. Ne?
Das hat mich berührt.
Ich glaube, es ist auch so, es ist so niedlich, ne? Dass die Kleinen sich so umdrehen und sagen, ich hole die noch.
Ja.
Für die Zukunft der Ameisen wünsche ich mir,
dass mehr Menschen wahrnehmen, wie schön die Ameisen sind, also wie toll dieses Zusammenleben im Staat ist und dass sie mehr weiterhin geschützt werden.
Was sollte jeder unbedingt über Ameisen wissen?
Dass ein Ameisenvolk eigentlich ein Superorganismus ist und dass die einzelnen Tiere eher die Zellen dieses Organismus sind. Also dass sie eine unglaubliche Zusammenhalt haben.
Wenn eine Waldameise zubeißt, kann es ganz schön wehtun. Das beste Mittel dagegen?
Danach mit Wasser abwaschen, weil die spritzen ja immer noch die Ameisensäure rein in diesen Biss. Und das ist das, was wirklich wehtut.
Und ich dachte, ihre Hände sind voll zerkratzt und voll mit Ameisenbissen. Das ist ja gar nicht so.
Weil wir in diesem Jahr noch nicht 500 Nester umgesetzt haben. Die paar Nester haben das noch nicht bewirkt.
Christina Gretz ist Ameisenhegerin, Ameisenumsiedlerin und absolute Ameisenexpertin. Ich habe mich so gefreut heute über ihren Besuch bei hr3 und lege diese Ameisen wirklich jetzt allen hier mal ans Herz, bevor der Sommer noch mehr explodiert. Ja. Geschrieben haben Sie zusammen mit Manuela Kupfer Unbekannte Grüße an dieser Stelle an Frau Kupfer und das ganze Gespräch wie immer zum Nachhören auf hr3.de im Podcast. Dankeschön.
Ja.
Tschüss. Ich gehe jetzt Ameisen gucken.
Ja, und wir haben ja heute gelernt, die Ameisenschutzwarten in jedem Bundesland innerhalb Deutschlands suchen dringend Nachwuchs, was Ameisenumsiedler und Umsiedlerinnen angeht. Vielleicht haben die ihr Interesse heute geweckt. Und ich sage jetzt mal Tschüss, wünsche euch einen schönen, warmen Sonntag und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ich bin Bärbel Schäfer. Tschüss.
hr3. Die mit den Lieblingssongs.